Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Wir sind wieder da. Ihr werdet es daran hören, dass wir so einen leichten Hintergrundgeräusch hier drin haben. Wir sind mal wieder im Auto. Der Martin und ich dachten uns, lass uns das so einfach nochmal probieren.
Hallo zusammen.
ihr merkt, der Martin ist ein bisschen wortkarg. Ich kann euch vielleicht sagen, woran das liegt. Also, es ist heute der 7.12. und wir fahren nach Aue. Also Aue 19:30 am Sonntag, schon eine scheiß Idee. Aber wir sind gerade gar nicht in Ingolstadt. Wir sind hier irgendwo schon kurz vor Sachsen, weil wir sind in der ersten Stunde gefahren, haben gequatscht. Dann haben wir eine Stunde aufgenommen. Dann haben wir gemerkt, dass die Aufnahme richtig, richtig scheiße ist, was so Audiotechnik angeht. Und deswegen sind wir jetzt wieder hier. Und Martin ist sich noch nicht ganz so sicher, was er davon hält, dass wir es jetzt nochmal probieren.
Ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das jetzt besser wird und wir diese Folge jetzt wirklich oder diese Aufnahme wirklich veröffentlichen. Aber wir schauen einfach mal.
Ja, genau. Deswegen, also, wir haben zumindest versucht, aus dem zu lernen vom letzten Mal. Also, wir haben ja von euch fleißig Feedback bekommen, dass ihr es grundsätzlich gefeiert habt, dass wir Auto aufnehmen zum Auswärtsspiel. Aber dass die Audioqualität letztes Mal wirklich nicht optimal war. Dann haben wir uns gedacht, okay, lass uns mal ein anderes Setup machen. Letztes Mal saßen wir hier mit so zwei Ansteckmikros. Das fühlte sich relativ professionell an, aber nachher war es dann relativ laut auf der Aufnahme. Jetzt sehen wir aus wie die letzten Affen, beziehungsweise ich sehe aus wie der letzte Affe, weil ich habe diesmal unser Podcast-Mikro in der Hand und reiche das hier ständig von mir zu Martin und wieder zurück.
Ja, und ich muss mich hier auf zwei Sachen konzentrieren, nämlich Autofahren, eigentlich noch aufs Navi auch ab und an mal schauen und halt irgendwie hier Quatsch noch reinreden und ja.
Und ich versuche immer, Martin das Mikrofon nicht ins Gesicht zu halten, dass er nichts mehr sieht, sondern nur vor den Mund, weil das ist relativ wichtig. Ich habe vorher schon mitbekommen, dass wenn Martin länger als 30 Sekunden am Stück redet, ist eine hohe Gefahr da, dass mein Arm abfällt. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen mit langen Martin-Szenen, aber ich bin eigentlich positiv. Und ich glaube, bevor wir anfangen, schaue ich jetzt mal ganz kurz auf die Audioaufnahme, ob sie auch irgendwas kann.
Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor für den FC Ingolstadt, wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Ja, wir sind einfach frohen Mutes, dass das alles gut funktioniert hier und haben auch ein paar Sachen mitgebracht heute. Also ist ja wieder ein bisschen her, dass wir das mal aufgenommen haben. Ich glaube, wir haben einige Spiele, über die wir quatschen können. Natürlich das Spiel heute gegen Aue, da wird man natürlich auch drüber quatschen. Und wir haben auch mal wieder ein paar Nebenkriegsschauplätze dabei. Also ich glaube, Mitgliederversammlung können wir drüber quatschen. Was haben wir noch so für Geschichten dabei?
Ja, Sabrina beim Sportstudio. Ich meine, wir haben ja im Endeffekt auch gerade schon eine Stunde drüber geredet. Also eigentlich kannst du ja, Marco, dann fällt dir auch der Arm nicht ab, einfach jetzt hier so eine 20-minütige Zusammenfassung der letzten Stunde oder so geben, wenn du willst.
Ach du, lass mal. Also grundsätzlich würde ich sagen, wir fangen heute dann mit den Nebenkriegsschauplätzen an, weil dann springen wir nicht so viel und reden danach über Sportliche, weil dann kann man ja auch direkt weitergehen in das Ausspielen. Du hast ja gerade schon mal gesagt, also es gab jetzt eine Mitgliederversammlung, es gab jetzt Sportstudio, Sabrina und ich glaube, irgendwie ist es vielleicht ganz gut, mit dem Sportstudio anzufangen. Warum nicht? Weil ich war erstmal überrascht, ich habe in meinem Leben, also ich glaube vor 15 Jahren, selbst mal Sportstudio geschaut. Ich war erst überrascht, dass es dieses Format überhaupt noch gibt, dann überrascht, dass es um 23 Uhr an einem Samstag läuft und ich habe gedacht, wer schaut das? Aber grundsätzlich fand ich das einmal eine sehr schöne Gesamtgeschichte, weil Sabrina, das überrascht glaube ich jetzt irgendwie keinen, super sympathisch, super bodenständiger Auftritt, total angenehm und einfach eine gute Außendarstellung irgendwie für einen, ne?
Absolut, also ich meine, ich glaube Sabrina war auch sehr, sehr glücklich, dass wir da nicht mit drei Niederlagen in Folge oder mit drei Liga-Niederlagen in Folge sie dahin musste, sondern das Spiel dann noch gedreht haben, kurz vor dem Auftritt. Aber so insgesamt natürlich echt cooler Auftritt und das zeigt mir auch im Endeffekt wieder, was, glaube ich, ich und aber auch viele in unserem Umfeld eigentlich mega wertschätzen, nämlich einfach eine Trainerin, die sich halt unglaublich mit dem Verein identifiziert und aber auch als Vorreiterrolle die sie da ja auch nochmal rausgestellt hat. Ich fand auch diese Passage mit dem Gespräch mit Paco und ich glaube Simon Lorenz, oder?
Aus Funk, glaube ich.
Oder Funk, ja genau, stimmt. Als sie gesagt hat, ja, Paco hat im Endeffekt gesagt, dass er es so cool findet, dass halt auch seine Töchter irgendwie sehen können, dass sie alles werden können. Und größer muss man das Thema Frau, glaube ich, auch im Fußball gar nicht machen, aber ich finde, diese Aussage hat sehr, sehr viel, glaube ich, bei allen im Kopf bewirkt. Und ich glaube, in Ingolstadt, wir nehmen das schon wieder, auch wenn Sabrina ist jetzt seit 1,5 Jahren Trainerin hier, aber auch wieder so als so gegeben. Und wir hatten es vorher, als wir darüber geredet haben, gesagt, ja, wir kommen halt aus einer Zeit, als wir uns irgendwie darüber aufgeredet haben, dass Thomas Oral vielleicht die ein oder andere unsympathische Aussage getätigt hat oder auftreten hatte, Michael Henke irgendwie mal den Salbene in den Arsch getreten hat und so. Also das ist ja einfach eine 180-Grad-Wendung und ja, wir nehmen das schon wieder viel, viel zu selbstverständlich und solche Auftritte, finde ich, erinnern uns dann auch immer mal wieder dran, was wir eigentlich hier für eine besondere Situation haben.
Nee, das hast du vollkommen recht. Ich meine, es zeigt halt einfach, was für uns halt inzwischen wieder so normal ist oder schon so normal ist. Mal ganz unabhängig jetzt von dem Thema Frau im Profibereich, im Fußball, sondern halt auch einfach von dem, was wir uns über Jahre gewünscht haben, diese Identifikationsfähigkeit mit dem Verein, ein sympathisches Außenbild für den Verein, und das haben wir jetzt halt einfach. Und das müssen wir genauso wertschätzen und so hochhalten, wie es halt einfach für uns ist. Und deswegen auch alles dafür geben, dass das weiter so läuft beim FC Ingolstadt. Vielleicht mal zwischendurch, während Martin hier gerade noch ein bisschen mit dem Navi spielt. Wir sind übrigens inzwischen in Sachsen. Also hier war gerade so ein Schild, willkommen in Sachsen. Ich hoffe, die Autobahn bleibt mindestens gleich gut oder wird noch ein Stück besser, als sie bisher ist. Und ich hoffe auch, dass ich das Mikrofon mir nah genug für den Mund halte. Also wenn ihr euch jetzt in den ersten Minuten dachtet, oh, ich habe den Martin gar nicht so gut gehört, könnte das sein, dass ich das Mikrofon einfach nicht weit genug in seinen Mund gesteckt habe. Also verzeiht uns wirklich irgendwie die Audio-Geschichten. Ja, ich glaube, ansonsten ist dieses Sportstudio ja auch eine Randnotiz. Also dieses ist, also ich finde, eine interessante Sache hat es irgendwie mitgebracht. Und zwar war ja auch jetzt Mitgliederversammlung, haben wir vorhin schon mal gesagt. Und was so ein bisschen befremdlich war, vor allem für eine Mitgliederversammlung des FC Ingolstadt, ist, dass diese Mitgliederversammlung quasi mit einem Einmarsch des ZDF anfing, weil Sabrina von ZDF-Kameras auf Schritt und Tritt verfolgt wurde, bis dann endlich mal der offizielle Teil anfing.
Ja, war jetzt irgendwie so eine Konstellation, die wir so, glaube ich, noch nicht kannten bei einer Mitgliederversammlung des FC Ingolstadt. Und hat auch so ein bisschen, finde ich, den Vibe geändert. Aber ja, Marc, du hast vorher gesagt, du bist im Sportstudio mit deinem Hinterkopf zu sehen. Also schickt uns den gerne irgendwie mal als Screenshot auf Instagram durch, dann posten wir den.
Leck mich am Arsch. Aber wenn ihr wollt, können wir das nächste Mal den Bene mitbringen. Dann kann der Bene vielleicht endlich mal Face Review machen in der Mitgliederversammlung, wenn wieder das ZDF kommt. Ich fand grundsätzlich, dieser ZDF-Spart, der hat uns so ein bisschen... Das war so ein bisschen ein merkwürdiger Vibe am Anfang dieser Mitgliederversammlung. Ich meine, jeder, der bei der Mitgliederversammlung bei FC Ingolstadt schon mal war, weiß, dass das schon, es ist halt recht klein, es ist sehr familiär und es ist irgendwie nett. Und dass dann plötzlich irgendwie da Fernsehkameras rumlaufen, das macht ein anderes Gefühl, als man das so kennt.
Nee, aber insgesamt war die Mitgliederversammlung auch, fand ich, überraschend gut besucht. Also für das, dass es eigentlich ja ein Zwischenjahr war. Ich meine, letztes Jahr war sowieso in jeglicher Hinsicht irgendwie nicht vergleichbar mit allen anderen FC Ingolstadt Mitgliederversammlungen, aber eben keine Wahl, auch jetzt keine nennenswerte, ja, sportliche Situation. Also insofern, ich glaube, 244 stimmberechtigte Mitglieder waren es. Also auf jeden Fall überraschend gut besucht, würde ich sagen.
Ja, also knapp 250 Leute, das ist definitiv mehr, als es früher mal so in den Jahren war. Letztes Jahr war natürlich ein Ausreißer, also ihr habt es ja mitbekommen, letztes Jahr durch die Kampfkandidatur von Christian Tresch eine Ausnahmesituation generell in dem Verein, aber halt auch in dieser Jahreshauptversammlung. Aber 250 ist echt gut, und was ich grundsätzlich irgendwie sehr, sehr angenehm fand, ist, was wir in der Vergangenheit nicht hatten. Du hast da 250 Leute, bei denen du wirklich das Gefühl hast, die sind da, weil die Bock haben auf den Verein. Also grundsätzlich. Und ich habe immer früher das Gefühl gehabt, diese Jahreshauptversammlung ist sehr stark dominiert von der Profimannschaft. Also wenn die Profimannschaft gerade gut steht, ist gute Laune. Wenn die Profimannschaft gerade schlecht steht, dann ist schlechte Laune. Und ich habe diesmal das Gefühl gehabt, das ist sehr neutral. Also die Leute waren da für den Verein und klar, es läuft gerade mit der Profimannschaft so mittelprächtig, aber das hat nicht die Stimmung und auch nicht die Themen in der Jahreshauptversammlung dominiert.
Nee, absolut nicht. Ich meine, klar, das war auch schon in den Jahren davor, dass natürlich in den Berichten EV-Themen ja, erzählt wurden. Aber ich fand irgendwie so, ja, den Fokus und die Breite der Themen und auch vielleicht auch die Gewichtung der Themen echt, echt gut gewählt. Also klar, die Frauen werden immer präsenter auch. Ich glaube, da sind auch die Fans mit für verantwortlich durch diesen Spieltag gegen Sand oder jetzt natürlich auch dieses DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern. Das erzeugt schon Sichtbarkeit. Die Jugendarbeit im Verein ist nach wie vor wichtig oder wird immer wichtiger, natürlich auch aufgrund der finanziellen Situation. Ja, und auch CSR und so weiter. Also es hat schon eine sehr breite Bandbreite an Themen, die irgendwie eine Rolle spielen. Es wurde jetzt auch zum ESV-Stadion ein bisschen was erzählt, wie es da weitergeht. Das wird auch sehr interessant für den Ingolstädter Fußball, wie ich finde. Und wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Also es geht nicht mehr nur, das hast du ja auch gerade gesagt, um die Profis. Wenngleich der Bericht von Ivo auf jeden Fall doch nochmal, finde ich, auch ein Gesprächsthema bei uns sein sollte.
Gesprächsthema ist gut, ja. Also das war... Also jeder, der schon mal so diese Reden auch von Ivo gehört hat, weiß eh, dass es belustigend werden kann, wenn es irgendwie passiert. Also da hat man in der Vergangenheit auch schon solche Possen wie unsere Mannschaft wurde nach Mentalität aufgestellt und auch nicht nach Qualität und solchen Geschichten vor versammelter Mannschaft, die sich dachte, leck mich doch am Arsch. Und diesmal haben wir wirklich gezeigt, Kinder, KI ist eine mächtige Waffe, aber so ein leichtes Medienverständnis grundsätzlich wäre gut. Und wenn ihr dies benutzt, dann wäre es cool, wenn ihr das auch nochmal ein bisschen double-checkt, weil gefühlt war diese komplette Rede von Ivo einfach ein einziger Auszug aus einer Free-Version von irgendeiner GPT-Variante. Und gekrönt, fand ich, wurde das am Ende eigentlich einfach nur davon, dass ihm die KI wirklich einen Streich gespielt hat und dann einfach nur noch ein Motivationsspruch von irgendeinem IKEA-Wandtattoo nach dem anderen hintereinander geschrieben hat und er das aber auch in einem Bier, Ruhe und Monotonität vorgelesen hat, dass es eigentlich schon irgendwie wieder ein Fest war.
Ja, also irgendwie, du hast gerade gesagt, das hat so ein bisschen bei uns zumindest am Tisch und in der Reihe den Eindruck erweckt, als hätte da Ivo ein bisschen die KI mit ein paar Transfermarktfakten gefüttert und dann auch an dem Abend zum ersten Mal das Ergebnis irgendwie vorgelesen. Und ja, da waren halt dann am Ende noch irgendwie ein paar Sprüche von Sprüche.de drin, die einfach so aneinandergereiht wurden. Ne? Also man ist von Ivo schon das ein oder andere interessante Statement gewohnt, aber das hat das Ganze nochmal auf ein neues Level irgendwie gebracht.
Ja, das war so ein bisschen, als wäre schon wie eine Schnack zu Sprüche.de, Black Friday Sale, da gab es wohl ein paar im Bundle, also die hat da wirklich einen nach dem anderen rausgehauen. Und wie gesagt, also diese Art dann auch so eine Rede nicht tragen, sondern wirklich zu lesen, das finde ich generell schon sehr schwer, vor allem bei so einem, muss man sagen, so ein sehr emotionalen Thema. Also es ist vor allem, er hat es ja auch inhaltlich sehr emotional eigentlich begründet, den Zusammenhalt, den wir halt brauchen. Und es sprach schon alles für Motivationsrede, aber halt nicht in der Art und Weise. Aber, was ich mir schon gedacht habe, der Vorteil an der ganzen Geschichte, Ivo hat, glaube ich, so mehr oder weniger als Erster gesprochen. Alle anderen, die danach dran kommen, die klangen natürlich dadurch hervorragend professionell, nachdem vorher Ivo wie so der Kapitän von der E-Jugendmannschaft nach dem verlorenen Hallenturnier sich bei den Ausrichtern bedankt. Da klang das nachher schon alles sehr frei und professionell.
Ja, zumindest auch professioneller insgesamt, so der EV-Auftritt verglichen jetzt mit dem letzten Jahr und vielleicht auch verglichen mit den Folien, die wir in den vergangenen Jahren schon mal irgendwie erlebt haben. Es nimmt natürlich so ein bisschen auch unseren Entertainment-Faktor, muss man ganz klar sagen. Also wir gehen da ja schon auch ein bisschen hin, um so ein bisschen amüsiert zu werden. Da muss man schon auch, finde ich, vor allem Kritik an Denise äußern, die sich da offenbar dafür eingesetzt hat, dass das folientechnisch ein bisschen professioneller wird als in den letzten Jahren. Ja, schade, schade. Aber wir können nicht alles haben.
Ja, aber ich finde schon, also wenn irgendwas zur Schanzer DNA gehört, dann ist es wirklich Wordarts und Übergänge in PowerPoint-Folien. Und das, ich würde das gerne nochmal überdenken. Und vielleicht bringen wir das nächste Jahr als Antrag ein, dass wir die PowerPoint-Folien wieder ein bisschen mehr oldschool gestalten können. Weil es ist immer noch ein Familienverein und deswegen fände ich das ganz gut, wenn sich das so anfühlt wie früher. Aber Spaß beiseite, also es ist, man merkt schon, dass es professioneller wird, auch in dieser Hinsicht. Und im Ganzen, im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich finde es eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Also ich fand, es war eine Mitgliederversammlung, die erstmal viel Resonanz hatte, wie gesagt, 250 Leute, das ist wirklich nicht wenig für uns. Und gefühlt auf einer wirklich demokratischen Diskurs, wenn du das Gefühl hast, ja, hier geht es halt Leuten wirklich um den Verein. Also du redest hier über Themen, du diskutierst auch über Themen, aber dir geht es halt wirklich um den Verein als Ganzes und nicht nur darum, oh, ich gehe mal da zu einem Spiel, wenn es mir gefällt und bin warum auch immer noch Mitglied und beschwere mich darüber, dass die Profimannschaft scheiße ist. Also es hatte einfach einen guten Vibe.
Ja, absolut. Ich möchte irgendwie zwei Sachen hervorheben. Einerseits finde ich, die Wortmeldungen waren gut, also es ist einfach, wie du es auch sagst, es ist nicht nur eine Veranstaltung, in der irgendwie Frontalbeschallung ist und dann irgendwie was mit einstimmig durchgewunken wird, sondern schon auch einfach Diskussion, in dem Fall jetzt vor allem auch zur Satzungsänderung, die finde ich absolut gerechtfertigt und legitim war, darüber zu diskutieren, also genau dafür ist diese Veranstaltung auch irgendwie da. Und zum anderen aber auch, ja, dass auch das Präsidium so ein bisschen Transparenz walten hat lassen oder auch versucht hat, Stimmen einzufangen in so einem Art Stimmungsbarometer, in dem drei Fragen gestellt wurden, die zwar nicht verpflichtend zur Abstimmung standen, sondern aber halt einfach irgendwie ein Stimmungsbild abgegeben wurden. Ich glaube, das war Thema Digitalisierung, das war Thema Mitgliedsbeitrag und Thema Vereinsheim, über die ja, Stimmen eingeholt wurden oder halt eine Abstimmung eingeholt wurde und dann auch am Ende nochmal präsentiert wurde und die Meinung oder dieses Stimmungsbild, das dann hoffentlich auch in die weitere Arbeit des Präsidiums einfließt. Also es gefällt mir eigentlich sehr gut, so eine wirklich aktive Einbeziehung und ich glaube, das können wir uns nur für die nächsten Jahre auch weiter ausgebaut im Endeffekt wünschen, dass da einfach die Mitglieder mitmachen dürfen. Und gleichzeitig hat man aber auch immer noch, finde ich, so ein bisschen das Gefühl, dass immer noch eine Art Spaltung von der letzten Mitgliederversammlung da ist, hat man auch an so dem ein oder anderen Wortbeitrag rausgehört. Das ist irgendwie logisch, aber ist auf jeden Fall auch was, woran wir irgendwie in den nächsten Jahren arbeiten müssen. Also das sollte sich nicht, dieser Graben sollte sich nicht irgendwie vertiefen, sondern vielleicht ist das auch nochmal jetzt irgendwie Signal genug, dass man da ja in Zukunft weiter an einem Strang ziehen muss.
Ja, absolut. Ja, haben wir sonst noch irgendwas Erwähnenswertes gehabt bei der Mitgliederversammlung? Also ich finde es grundsätzlich gut, ich finde es eine gute Entwicklung und ich finde auch die, wie gesagt, Gräben sind das eine, ist natürlich nicht schön, aber zum anderen ist es auch natürlich halt wirklich ein Diskurs, der halt passiert, der vielleicht in der Vergangenheit auch ein bisschen zu kurz gekommen ist und deswegen bin ich insgesamt, wie gesagt, sehr positiv über die Jahreshauptversammlung. Liegt dir noch was im Herzen dazu?
Ich meine, so ein bisschen muss man natürlich trotzdem noch erwähnen, dass es wäre nicht der FC Ingolstadt, wenn nicht am Ende der Veranstaltung dann doch nochmal ein bisschen Chaos aufkommt bei der Abstimmung über die Satzungsänderung und welche Mehrheit wird eigentlich benötigt und stimmen wir jetzt offen oder geheim ab und so weiter. Also das ist dann doch ein bisschen typisch FC Ingolstadt und irgendwie so wie es auch irgendwie dazugehört. Auch da bleibt irgendwie so ein bisschen zu hoffen, dass vielleicht ja, wieder daraus gelernt wird. Ich glaube, dass auch vielleicht irgendwie so eine Sitzungsleitung oder irgendwie jemand neutral ist, der das Ganze moderiert und Abstimmungen dann durchführt, nicht so schlecht wäre. Aber ja, es wäre nicht der FC Ingolstadt und am Ende hat es ja dann doch irgendwie noch funktioniert.
Ja, das ist ja eigentlich schon ein Running Gag. Also, was wir schon für Dinge hatten mit geheim, nicht geheim, wie funktioniert das eigentlich? Wenn jetzt einer für geheim ist, müssen wir jetzt eigentlich nochmal abstimmen und ist die Abstimmung oder die Abstimmung, ob es geheim ist, auch wieder geheim, weiß irgendwie immer kein Mensch. Und letztes Jahr hatten wir wenigstens noch so drei Stimmkarten, die man dann einfach zur Not abschmeißen konnte für Enthaltung, Zustimmung oder Gegenstimme. Diesmal hat man nur eine Stimmkarte, was natürlich das Einschmeißen in einen Karton doch eher erschwert hätte. Aber ja, Randnotiz, also es ist ja, gehört dann doch zur guten Unterhaltung einer Jahreshauptversammlung beim FC Ingolstadt. Aber wir wachsen, wir werden älter, wir werden weiser das werden wir in Zukunft auch ganz gut hinbekommen. Apropos älter und weiser, eine Randnotiz haben wir noch und das ist ja unser Jetsetter. Didi Beiersdorfer, unser alter Globetrotter, der war jetzt nicht auf der Jahreshauptversammlung, der hat andere Sachen zu tun, weil er macht den richtig, richtig krassen Instagram-Auftritt für den FC Ingolstadt in Indien gerade. Also ich war ehrlich gesagt relativ überrascht, was da so passiert und warum Didi Beiersdorfer die ganze Zeit irgendwelche PR-Auftritte in Indien hat. Aber anscheinend sucht er uns da gerade lukrative Partnerschaften.
Ja, Didi goes to Bollywood, hast du irgendwann mal die Tage in unserem Chat geschrieben. Also so richtig klar ist es mir auch nicht. Wir haben es auch schon mal irgendwo diskutiert, ob das jetzt tatsächlich irgendeinen sportlichen, also im Sinne von Talentsichtung irgendwie was abwerfen soll. Aber nach meinem Verständnis ist es wirklich eine rein wirtschaftliche Geschichte. Also wir liefern da auch irgendwie zwar sportliches Know-how, aber bekommen im Endeffekt, soweit ich das verstehe, eigentlich rein einen finanziellen Gegenwert.
Wie hoch der
ist und ob sich das mit den ganzen Reisekosten, die Didi da irgendwie sammelt gerade, noch lohnt, werden wir sehen. Aber also ja, so ganz klar ist es mir noch nicht. Aber schauen wir mal, vielleicht ist ja dann in ein paar Jahren doch irgendwie dann auch zufällig noch irgendein indischer Lionel Messi mit dabei.
Ja, das ist, da hoffe ich ja drauf. Also ich glaube ehrlich gesagt, der Didi, der sammelt primär mal Meilen gerade für die Rente, um dann schön Bahamas Urlaub zu chillen, nachher mit Starlines Meilen. Aber ich kann mir das irgendwie so schwer vorstellen. Also dass der FC Ingolstadt da jetzt so richtig finanziell Vorzüge rauszieht, weil irgendeine Bundesstaatsregierung von Indien uns da für sportliche Weiterentwicklung Kohle zahlt. Also, dass sie es kriegen, wir kriegen Geld, klar, aber dass sich das wirklich lohnt und vor allem, dass sich das auf Dauer lohnt, kann ich mir so schwer vorstellen. Andererseits hatten wir ja auch schon mal die Diskussion letztens über, was wäre denn jetzt eigentlich, wenn wir jetzt den indischen Lionel Messi finden, ja, darf der dann jetzt eigentlich in der dritten Liga für uns spielen? Weil wir hatten die Diskussion ja noch über Galvao oder wer das immer war, der dann damals in der dritten Liga nicht bei uns spielen konnte, weil EU-Ausländer nicht so einfach eine Arbeitserlaubnis kriegen für die dritte Liga und so Geschichten. Und da würde mich ehrlich gesagt mal interessieren, ob irgendjemand weiß, wie das inzwischen funktioniert. Also gibt es die Regelung noch? Ist das jetzt anders? Könnte jetzt jeder bei uns spielen? Weil das wird natürlich schon so ein bisschen den Didi-Plan vielleicht auch im Wege stehen. Aber ich glaube, wir haben da jetzt noch nicht so richtig eine Ahnung drüber. Wenn wir jetzt unsere Nebenkriegsschauplätze langsam mal durchhaben, ich glaube, wir hatten ja jetzt schon genug, können wir ja auch mal aufs Sportliche eingehen. Mir tut es ein bisschen weh, ehrlich gesagt. Also aus mehreren Gründen. Auch aus mehreren Gründen der letzten Podcast. Ich glaube, letztes Mal, als wir aufgenommen haben, ich habe es irgendwie schon ein Gefühl gehabt, dass ich einfach wieder zu euphorisch werde, weil dieses Saarbrücken-Spiel so geil war. Und dann war ja dieses Viktoria-Köln-Spiel, was wir letztes Mal gesprochen haben, dass er jetzt ja, wirklich auch nicht so gut war, aber da habe ich mir schon wieder eingeredet, das ist ein Ausrutscher, das ist alles gut. Wir haben jetzt richtig einen Lauf. Und ehrlich gesagt fühle ich mich jetzt so, wie letztes Jahr nach der Winterpausenfolge, an der ich auch wirklich alles in den Himmel gelobt habe, was so passiert und der Absturz wirklich jäh war.
Ja, ich meine, wir haben es, ich glaube, in der letzten Folge sogar du ziemlich offensichtlich irgendwie auch vor Augen geführt, nämlich wir sind punktetechnisch ähnlich wie im Vorjahr gewesen, nur zu dem Zeitpunkt, als wir das gesagt hatten, hatten wir halt letztes Jahr eigentlich eher eine schlechte Phase und haben dann unsere Serie gestartet, die dich zu deinen optimistischen Stimmen motiviert hat. Während wir jetzt in der letzten Ausgabe mit 3 Siegen kamen und du schon ein bisschen prophezeit hast, naja, was ist denn jetzt, wenn jetzt dann die schlechte Phase kommt? Und ja, leider, Marco, ich will es nicht so deutlich sagen, aber du hast ein bisschen gejinxt, es kam halt eine schlechte Phase.
Ja, vollkommen. Also man muss vielleicht ehrlicherweise sagen, die Gegner, die jetzt danach kamen, also Viktoria Köln dahingestellt, Viktoria Köln war ein grauenhaftes Spiel. Viktoria Köln sind wir aber jedes Mal einfach nur richtig scheiße und ich nehme das inzwischen so. Ja, Viktoria Köln, das kann man abhaken. Die Gegner, die danach kamen, dann mit Essen und Osnabrück, sind aber halt auch langsam mal Gegner, von denen du sagst, ja, das ist jetzt auch nicht mehr die Laufkundschaft. Also wir hatten ja viele Gegner bisher, auch Gegner, gegen die wir schlecht aussahen, die im unteren Tabellenbereich rumlaufen. Aber Essen und Osnabrück sind halt dann auch Gegner, von denen du vermeintlich sagen kannst, kann man auch mal verlieren oder nicht gewinnen, diese Spiele.
Ja, absolut richtig. Gleichzeitig waren es dann aber auch nicht so Spiele, wo du sagst, wie das Viktoria Köln-Spiel. Da waren wir haushoch unterlegen und da hatten wir einfach keine Chance, sondern es waren eigentlich, soweit ich das noch zusammenkriege, beide Spiele, wo ich sagen muss, da bin ich danach auch echt entnervt rausgegangen, weil ich mir gedacht habe, das hätten wir jetzt nicht verlieren müssen. Und das sind ja immer die beschissensten Spiele, wenn du denkst, ey, so gut war der Gegner jetzt auch nicht, hättest schon was holen können. Und ja, also das sind, ich bin da aus beiden echt ja, mies gelaunt rausgegangen.
Ja, aber das ist ja das, wenn du sagen musst, das kann man ja wirklich positiv mitnehmen. Also du sagst, okay, klar, wir hatten eine super Phase und wir hatten auch vor allem eine spielerische Phase, von dem du dachtest, da geht jetzt richtig was. Also dieses Saarbrücken-Spiel war ja ein Spiel, wo du gedacht hast, wow, wie können wir eigentlich Gegner dominieren, wenn wir wollen und es läuft. Und okay, Essen und Osnabrück, wie du schon sagst, natürlich haben wir auch Essen und Osnabrück nicht dominiert, das wäre aber vermessen gewesen. Aber wir haben sowohl gegen Essen als Osnabrück lange gut mitgehalten. Osnabrück, mein Gott, das ist ja quasi schon vorbei so ungefähr, dann holst du einen Punkt in Osnabrück, das ist ja wunderbar. Und am Ende verlierst du es halt dann in der Nachspielzeit. Deswegen, klar, es ging jetzt irgendwie runter, aber ein großer, großer Lichtblick ist ja definitiv dann irgendwie die Reaktion gegen Hoffenheim 2, die ja auch nicht so schlecht dastehen.
Reden wir erst über Hoffenheim 2, oder? Bevor wir über Toto Pokal reden.
Ja,
also bleiben wir in der Liga. Ja, also auch Hoffenheim 2 ist ja im Endeffekt auch wieder ein Spiel mit wirklich Licht und Schatten. Du kannst ja nicht schlechter starten als, ich glaube, es war wirklich noch in der ersten Minute oder zweite Minute irgendwie. Erste Minute sofort hinten zu liegen, sowieso auch wieder so ein Spiel, ersten 12 Minuten ja quasi Stimmungsboykott wegen der Innenministerkonferenz. Das heißt, das ist ja die schlechteste Ausgangslage, die du irgendwie hast. Also so ein kalter Novembertag, wenig Zuschauer da, keine Stimmung aus den genannten Gründen. Direkt vor deiner Nase fällt dieses 1:0 und du siehst natürlich auch das, was du sehen willst, nämlich diese Versager, natürlich verlieren wir jetzt wieder und so, aber die Reaktion ist es halt dann und ich finde nicht, dass wir unverdient dieses Spiel gewonnen haben und das zeigt sie im Endeffekt perfekt, dass du halt auch mit Rückschlägen umgehen kannst und das ist schon eine Resilienz, die ich in der Vergangenheit öfter mal vermisst habe, die diese Truppe aber definitiv hat. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass sie nach Rückständen irgendwie zurückkommt. Klar, es bleibt negativ hängen einfach, dass du zweimal den Start in die Halbzeit verpennst. Beide Gegentore irgendwie vermeidbar wären. Aber auf jeden Fall, ja, die Reaktion hat gestimmt. Und klar ist es dann auch irgendwie glücklich, ich weiß nicht, ob man den Elfer irgendwie geben muss und so. Aber es waren auch Chancen da, das anderweitig für sich zu entscheiden und ich hatte wirklich vor dem Spiel auch echt Bammel, weil ich Hoffenheim schon noch als so eine, ja, einfach schnelle, umschaltstarke Mannschaft irgendwie hatte und wirklich schon gesehen habe, okay, wenn wir da hinten liegen, dann werden wir da 3-4 Mal gnadenlos ausgekontert und das war eigentlich nicht der Fall, also vor allem dann auch in der Druckphase war das echt ein gutes Spiel.
Ja, also ich muss gestehen, dass ich krank auf dem Sofa lag und deswegen nicht im Stadion war und auch dann irgendwie so im Halbschlaf irgendwie diese zweite Halbzeit an mir vorbeigezogen ist. Aber das, was ich dann davon gesehen habe, was ich dann in der Zusammenfassung gesehen habe, das zeigt genau das, was du jetzt auch gerade sagst. Also ich finde dieses, das haben wir ein paar Mal jetzt schon auch gesagt, klar läuft es nicht so gut, aber gefühlt der Zusammenhalt in dieser Mannschaft, dieses Mannschaftsbild, dieses wie wird da gejubelt, wie wird da gekämpft, das zeigt für mich eigentlich schon, dass es da stimmt in der Mannschaft. Und das ist ja wirklich ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil wenn du das nicht hättest, dann könntest du auch auf nichts aufbauen. Aber das zeigt für mich ehrlich gesagt schon, dass da durchaus weiter ein Potenzial ist, wieder halt in diese positive Fahrwasser zu kommen und mehrfach Rückstand gedreht in so einem Spiel ist ja alles, was du dir irgendwie wünschen kannst. Wir fahren hier gerade so durch eine Baustelle, also vielleicht lenke ich dich am besten nicht ganz so sehr dabei ab, uns nicht tot zu fahren. Vielleicht können wir den Einspieler noch reinschneiden, weil als wir ursprünglich diesen ersten Teil aufgenommen haben, also als wir ursprünglich den ersten Take gemacht haben, sind wir schon fast gestorben, als ich unser Intro aufgenommen habe. Martin hat uns heroisch davor bewahrt, dass uns irgendwie so ein kleiner schwarzer Van einfach von der Autobahn runterdrängt. Und da habe ich jetzt gerade so ein bisschen Flashbacks hier in der Baustelle. Aber grundsätzlich, ich meine, du hast ja vollkommen recht, ich habe natürlich jetzt das Toto-Pokalspiel irgendwie so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, weil ich auch ganz gern mal wieder mit so einer positiven Note irgendwo jetzt mal den Turn kriegen wollte. Aber wir können das Toto-Pokalspiel, glaube ich, nicht ganz unter den Tisch fallen lassen, weil es halt nicht einfach nur wieder ein Toto-Pokalspiel war, sondern halt auch wieder ein Derby gegen Regensburg. Und da tut eine Niederlage natürlich doppelt weh.
Ja, also man muss es irgendwie so nüchtern sagen, diese Derby-Geschichte wird halt irgendwie mit jedem Mal, mit jedem Kapitel noch irgendwie bitterer. Also auch dieses Spiel, ich meine, wir haben es vorher bei den anderen beiden Niederlagen gesagt, hättest du nicht verlieren müssen, hättest du eigentlich nicht mal verlieren dürfen. Also die erste Halbzeit, auch da wieder echt schlecht, echt viel verpennt. Gegen Regensburg, das aber auch ja schon auch zu sich gefunden hat zu dem Zeitpunkt, finde ich. Aber die haben uns da schon ordentlich eingeschnürt, waren auch völlig verdient in Führung. Aber die zweite Halbzeit hat halt uns gehört. Und dann kommst du auch irgendwie in Überzahl, kommst auch irgendwie rechtzeitig zum Ausgleich nach einem Standard und schaffst es einfach aus dem Spiel nicht, dieses Spiel zu entscheiden. Und das hätte es einfach sein müssen. Also ich finde, Regensburg hat schon ziemlich gewackelt. Und das hätte man einfach ins Ziel fahren müssen. Und so ist es halt am Ende irgendwie ein Elferschießen, was halt eine Lotterie ist. Ja, und es ist sehr, sehr bitter, dieses Elferschießen wieder zu Hause zu verlieren, wieder aus diesem Toto-Pokal, der halt auch finanziell immer, immer überlebenswichtiger wird, auszuscheiden und dann noch quasi auf das andere Tor vor der Gästekurve zu sehen, wie die da feiern. Ja, hätte ich jetzt nicht gebraucht.
Ja, wenn man, sagst ja auch irgendwo, halt nicht übers Ziel gebracht, also es gab ja auch noch Rot für Regensburg, oder? Jetzt, ja, genau. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, und das hat mich ehrlich gesagt an diesem Spiel gestört, wirklich gestört. Wir wissen, wir gehen ins Elfmeterschießen, wenn diese 90 Minuten rum sind. Und du bist einer mehr. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass wir um jeden Preis dieses Spiel in der regulären Spielzeit ziehen wollen. Klar, hätte, wäre, könnte, wie viel Risiko gehst du, dann fliegst du am Ende raus, weil du noch einen Konter kassierst, was auch immer. Aber ich hatte irgendwie in dem Spiel das Gefühl, hey, wir haben den Ausgleich gezogen, wir sind einer mehr, wir müssen das jetzt einfach mit aller Gewalt davor bewahren, ins Elfmeterschießen zu gehen, weil, wie du schon sagst, es ist eine Lotterie und wir haben uns beim Loseziehen nicht besonders intelligent angestellt. Das hätte man durchaus vorher verhindern können, aber ich würde es auch gerne beerdigen, dieses Spiel.
Trotzdem möchte ich zum Elferschießen selber nochmal sagen, ich meine, klar, es ist eine Lotterie, man muss auch irgendwie jetzt niemanden persönlich dann Vorwurf machen, dass er irgendwie einen Elfer verschießt. Hut ab auch vor Eisele, der dann auch noch einen gehalten hat. Trotzdem verstehe ich sozusagen die Wahl der Schützen nicht perfekt. Also Borchers schießt als erstes, der wirklich seit Wochen in einem absoluten Formtief ist. Ich glaube, Besuschkow wurde kurz vor dem Elferschießen ausgewechselt, der ja einen und andere irgendwie einen Freistoß ins Kreuzeck zirkelt, auch schon mal gegen Ingolstadt übrigens einen Elfer getroffen hat. Kostli schießt dann gegen Hoffenheim den Elfer, der aber, weiß gar nicht, ob der noch auf dem Feld stand. Also die Wahl der Schützen, da quasi mit Borchers und Christensen zu starten, die ja wirklich in Ingolstadt gefühlt noch nicht so hundertprozentig angekommen sind, es passt dann natürlich auch wieder einfach alles zu der Story, dass die beiden verschießen. Kein Vorwurf, aber ja, es ist halt einfach irgendwie so eine Lotterie und da hängt auch irgendwie ein bisschen Selbstvertrauen irgendwie mit drin und das hattest du jetzt nicht das Gefühl, dass die das hatten. Woher auch?
Ja, das ist so mal die Ausführung dessen, was ich meinte, wir haben uns beim Loseziehen nicht besonders intelligent angestellt, aber ja, du hast vollkommen recht, ich wollte so ein bisschen unter den Teppich kehren, aber ich fand das auch schwer. Natürlich weiß ich jetzt eigentlich auch nicht, wie das bei uns jetzt läuft. Nominieren wir die Elfmeterschützen? Es ist eine Selbstauswahl, keine Ahnung. Aber im Nachhinein sind wir immer schlauer und im Nachhinein sagst du natürlich jetzt, wie kann man nur? Wenn alles klappt, dann kriegt keiner Hand danach. Aber so ist es im Fußball. Wir haben jetzt eigentlich über alles gesprochen, was so in den letzten Wochen passiert ist, oder? Jetzt können wir uns langsam, aber sicher mal dem Auswärtsspiel heute in Aue widmen, weil, wenn ich so aufs Navi schaue, sind wir auch schon in 10 Minuten da. Und wenn ich nach draußen schaue, muss ich sagen, mir fehlt hier was. Fehlt hier auch was, Martin?
Ja klar, also es ist Dezember. Natürlich ist es Dezember, wenn wir nach Aue fahren, aber mir fehlt auch der Schnee, bin ich ganz ehrlich. Vor allem mir als Autofahrer. Das ist ja viel zu langweilig, wenn hier kein Schnee liegt.
Ich muss sagen, also ja, mir fehlt der Schnee, auf jeden Fall. Also ich bin so ein bisschen glücklich drüber, dass du eine höhere Sicherheitsstufe hier für unsere Fahrt hast, weil ich habe das Gefühl, wenn ich dir das Mikro ins Gesicht halte und draußen ist Schneesturm, könnte das alles so ein bisschen eng werden. Aber es ist tatsächlich so, dass uns... Okay, sorry, wir haben leichte Verwirrung gerade in der Routenführung. Wir fahren einfach geradeaus. Genau, was soll schief gehen? Ich meine, wie du schon sagst, aua, nichts mehr zu verlieren. Uns wird hier sicherlich nichts passieren heute. Worauf wollte ich eigentlich gerade hinaus? Ich glaube, ach, Wetter, genau, wir haben über Wetter gesprochen. Ein bisschen Smalltalk zwischendurch, ist immer wichtig, Leute. Wir haben früher immer den Running Gag gehabt mit Auswärtsaue ohne Schnee, fick dich DFB. Und ich war wirklich super hyped, als ich gehört habe, wir spielen wieder im Dezember in Aue ins Erzgebirge. Es wird wieder so richtig unangenehm und jetzt sind wir hier 9 Grad, alles leicht feucht. Es ist irgendwie gar nicht so weihnachtlich. Ich bin nicht hundertprozentig glücklich gerade.
Ja, also ich finde es ganz gut, wenn es jetzt keine Minusgrade hat. Es ist eh kalt genug für irgendwie dann jetzt 19:30 Anschlusszeit. Aber stimmt schon, so in der Vergangenheit gefühlt, seit dieses Stadion ein Dach bekommen hat, standen wir da nicht mehr im Schnee. Oder lag auch kein Schnee mehr, genauer gesagt. Aber ja, ich glaube, ich fahre jetzt heute zum 11. Mal nach Aue. Ja, irgendwie ist es dann doch immer eine Reise wert.
Das ist so krank. Also ich war auch bestimmt 7 Mal in Aue, oder heute ist 7. Mal in Aue wahrscheinlich. Aber 11 Mal, das ist wirklich, das ist so dermaßen durch. Ich kann mich an ein Aue-Spiel erinnern, ganz gut erinnern. Das ist schon ewig her inzwischen. Aber wir sind damals in strahlendem Sonnenschein in Ingolstadt losgefahren. Und im Radio hieß es die ganze Zeit, ja, Orkan, Schneesturm, verlassen Sie ja nicht das Haus, wenn Sie nicht müssen, bleiben Sie drin. Und wir dachten uns die ganze Zeit, what the fuck is happening? Hier ist nichts, von was redet ihr? Und kaum kommen wir im Erzgebirge an, tiefster Winter. Überall Schnee, Autobahn war eh schon irgendein Problem, wir mussten durch irgendwelche die Pampa fahren, durch irgendwelche Wälder. Ich habe echt gedacht, wir kommen nicht mehr an. Und dann sind wir in Aue. Und ihr kennt ja noch, also jeder, der auch schon mal im alten Stadion war, noch diesen alten Gästeblock, der wirklich ohne Dach, ohne jeglichen Schutz da ist. Das ganze Stadion ja eh in so einem Kessel drin. Und uns peitscht einfach 45 Minuten dieser scheiß Schneesturm ins Gesicht. Es war überhaupt kein Fest. Aber dann durften wir in der zweiten Halbzeit Gott sei Dank auf die Gegentribüne. Und ich glaube, das hat mich damals wirklich von der Lungenentzündung bewahrt. Das ist so mein Key-Erfahrung mit Aue.
Ja, und ich war da, glaube ich, frisch 18 und wollte da eigentlich auch hinfahren und habe mich dann aber zu sehr einschüchtern lassen von diesen Radioberichten, dass ich tatsächlich nicht gefahren bin. Und ich bereue schon ein bisschen, weil, so wie du es erzählst, ist es ja auch irgendwie ein legendäres Spiel gewesen und halt auch was du in modernen Arenen nicht mehr so ganz erlebst. Also klar, muss man jetzt auch vielleicht nicht haben, so eine Lungenentzündung, aber es sind halt einfach die Stories, die dann irgendwie bleiben und ja, hast du jetzt in den meisten Arenen nicht mehr.
Ja, ich bin immer... Ich frage mich wirklich immer, ob ich das zurück will oder nicht. Also ich erinnere mich auch an ein Ding, Braunschweig auswärts, als das damals auch noch kein richtiges Stadion war. Ja. Und da sind wir in so einem, oh, das war grauenhaft, da waren wir in so einem Neuner, oder? Und dann stehen wir da in diesem Stadion und alles ist okay und nichts ist. Und irgendwann in der zweiten Halbzeit, glaube ich, fängt es einfach aus dem Nichts an zu schütten, als gäbe es keinen Morgen. Ich dachte damals echt, mir hat einer ein Bier ins Genick geschüttet. Dabei hat es einfach nur geschüttet wie Sau. Ich, Idiot, natürlich keinerlei Wechselklamotten, nichts dabei und dann in diesem Kack-Neuner gefühlt Klimaanlage auf 16 Grad. Ich habe wirklich gerade verreckt bei der Rückfahrt.
Ja, ich glaube, da war ich sogar noch minderjährig. Also das ist auch schon ewig. Ja, auch da natürlich kein Dach, falls jetzt jemand irgendwie sagt, ja, Braunschweig gibt es ja wohl ein Dach. Nee, auch das hatte mal kein Dach über dem Gästeblock.
Ja, ja, das war schwer, aber das sind die schönen guten alten Zeiten. Das war toll. Und manche Traditionen, die bleiben. Also wenn heute Aue, ja, weißt du, es ist 19:30 Abend und ich glaube tatsächlich, dass heute die Tradition mal wieder irgendwie wichtig ist, dass wir mal so einen Auer Nudeltopf essen.
Oh ja, ja, also auf jeden Fall, irgendwas brauchen wir sowieso, Sonntagabend 19:30, stimmt, hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass es natürlich ja die Kulinarik schlechthin hier gibt. Ehrlich gesagt, so gut war der auch noch nie, aber es geht halt um so ein bisschen Kult und den hat der Auer Nudeltopf auf jeden Fall. Also wenn es den gibt, dann glaube ich, dann gönne ich mir den heute auf jeden Fall.
Ja, es ist so, ich glaube, der Auer Nudeltopf das ist wirklich, wie du schon sagst, das ist so ein Instagram-Ding. Weißt du, es ist irgendwie, drüber zu erzählen ist halt geil. Ihn zu essen ist so, passt schon. Also ich finde, es ist so ein bisschen wie dieses, wie ist das sagen, Dubai-Schokolade des Erzgebirges. Also das ist so, es ist so, alle erzählen dir davon, boah, der Auer Nudeltopf. Weißt du, jeder, der in Aue in diesem Stadion war, der sagt immer, ja, Aue, der Nudeltopf im Gästeblock. Und ich meine, ehrlich, Leute, das ist jedes Mal irgendwelche Nudeln mit Tomatensauce und was auch immer weg muss in der, halt in der örtlichen Wirtschaft, weil da ist gefühlt auch jedes Mal was anderes drin.
Ja, wir werden heute nochmal verkosten und dann natürlich berichten. Aber also ich glaube, den Sendungstitel haben wir schon mal mit deinem Dubai-Schokolade des Erzgebirges. Ja.
Das ist gut. Also wenn, also ich würde den Titel aber bitte nur nutzen, wenn ich keine Lebensmittelvergiftung von diesem Auer-Nudeltopf vorher bekomme, weil ich habe vorhin schon gesagt, ich lag letzte Woche krank am Sofa, als wir gegen Aue gespielt haben, Aue gegen Hoffenheim gespielt haben. Und da ging es mir so, ja, grundsätzlich so verdauungstechnisch auch noch nicht so gut. Deswegen würde ich auf die Lebensmittelvergiftung heute auf jeden Fall verzichten.
Ja, im Sinne der Heimfahrt würde ich das auf jeden Fall unterstützen.
Ja, also wir nähern uns dem Stadion, sehe ich gerade. Also es sind noch 2 Minuten, hier ist schon Stau. Hier links, okay, wir kommen von der anderen Seite. Ich sehe das Stadion nicht mehr von der anderen Seite. Auch interessant. Ja, sportlich, guter Punkt. Nachdem das ja wirklich eine Achterbahnfahrt war, diese Saison, und auch die letzten Spiele Achterbahnfahrt waren, sind wir durch die 3 Punkte gegen Hoffenheim natürlich nicht mehr auf dem Abstiegsplatz oder voll auf der Grenze, aber wir sind natürlich noch voll mitten unten drin, und das hatte ich vielleicht noch gar nicht erwähnt. Also mich hat das so provoziert, dass dieser Typ von dem Sportstudio, ja, dieser arrogante Wichser, ja, dass der da mit einem Grinsen im Gesicht jedes Mal Sabrina viel Erfolg im Abstiegskampf gewünscht hat. Also wie man zwischen den Zeilen uns so eine mitgeben kann jedes Mal, das fand ich schon ein bisschen abartig. Aber man muss natürlich neutral sagen, wir sind im Abstiegskampf und Aue ist halt noch tiefer im Abstiegskampf. Das heißt heute 6-Punkte-Spiel, ne?
Ja, absolut. Also ich glaube, für uns 6-Punkte-Spiel, ganz klar, aber also für Aue, wenn man da so ein bisschen die Berichte der letzten Tage verfolgt hat, dann ja für die noch viel mehr Do-or-Die-Spiel irgendwie, auch für den Trainer. Also das habe ich selten auch erlebt in so einer Klarheit, dass ein Gegner ja so quasi den Druck auf Trainer und Mannschaft irgendwie legt. Ja.
Ich muss sagen, ich fühle mich langsam so ein bisschen unwohl. Wir stehen jetzt, bis ihr es wisst, also wir stehen jetzt hier inzwischen. Wir stehen hier vor dem McDonald's. Also jeder, der schon mal in Aue auswärts war, weiß, was ich meine mit vor dem McDonald's. Also der direkt neben dem Stadion, neben dem Gästeblock. Und hier laufen doch so einige schwarze Gestalten um uns rum. Martin hat vor, mit Einfahrt in den Erzgebirgskreis erstmal die Zentralverriegelung vom Auto aktiviert. Also wir sehen aber auch für jeden Passanten gerade einfach aus wie die letzten Trottel, weil ihr müsst euch nur vorstellen, wir sitzen jetzt hier, wir stehen an der roten Ampel, es ist alles voll Fußgänger und ich stehe hier mit so einem fetten Podcast-Mikro im Gesicht und wenn ich jetzt aufhöre zu reden, halte ich dieses Podcast-Mikro einfach mal quer durchs Auto Martin ins Gesicht, der dann versucht, über die Ampel zu fahren, während ungefähr 100 Leute mit Aue-Schals die Ampel überqueren.
Ja, super. Muss ich auf den Gegenverkehr auch noch aufpassen. Ey, Leute, also ich weiß nicht, ob das so der Content ist, den ihr haben wollt, aber also die Leute sind jetzt schon mal über die Fußgängerampel gegangen. Jetzt müssen wir nur noch den Gegenverkehr abwarten und dann kann ich hier auch abbiegen. Ich weiß nicht, warum das Navi auf einmal aufgehört hat, irgendwie mich zu leiten. Nicht, dass wir jetzt nicht irgendwie beim 11. Mal irgendwie zum Gästeblock in Aue finden, aber...
Ich wollte gerade sagen, du gerade prahlst noch damit, dass du schon 11 Mal warst, freiwillig. Ja. Und dann beschwerst du das Navi nicht geht. Ja, okay. Grundsätzlich, ihr merkt, es wird gerade so ein bisschen albern, was wir hier treiben. Wir sind jetzt gleich am Gästeblock. Ich würde sagen, wir haben jetzt eh alles besprochen, was wir irgendwie zu besprechen haben. Ihr hört uns nach dem Spiel wieder. Außer uns fällt zwischendurch noch eine wunderbar lustige Anekdote ein. Dann wird man vielleicht nochmal irgendwo uns melden. Aber ansonsten hören wir uns nach dem Spiel mit Food Review für den Auer Nudeltopf und Review dieses Spiels. Dann, servus Schanzer, viel Spaß. Wir hören uns in ungefähr ein paar Stunden wieder. Vor euch ein paar Minuten. Servus Schanzer, da sind wir schon wieder. So, 90 Minuten, Aue gegen Ingolstadt später, sitzen der Martin und ich hier wieder im Auto. Und ich würde sagen, es war ein facettenreiches Spiel oder ein facettenreiches Erlebnis insgesamt auch. Jetzt, ich verzichte bewusst auf die Frage, was hast du dir vor dem Spiel erwartet, weil die Frage, die hätte ich auch einfach vor dem Spiel stellen können. Deswegen, wenn ich mal so frage das diesmal nicht, aber jetzt, wir sind ungefähr 30 Minuten nach Abpfiff dieses Spiels. Wie geht's dir gerade, Martin?
Also, vielleicht sollten wir noch dazu sagen, dass es 2-2 ausgegangen ist.
Nee, nicht unbedingt.
Doch, das sagen wir dazu. Ich schwanke. Also insgesamt, glaube ich, bin ich schon glücklich. Zwischenzeitlich war es irgendwie so Worst-Case-Spielverlauf aus meiner Sicht. Am Ende nehme ich das mit. Ja, also ich bin jetzt nicht wütend oder traurig.
Ja, ich meine, wir können es nochmal so ganz kurz Revue passieren lassen. Wir gehen noch mit 1-0 in die Halbzeit und du fragst mich so vor der Halbzeit noch, würdest du es unterschreiben, wenn wir hier mit einem Punkt heimgehen? In Unterzahl wohlgemerkt. Und ich glaube, ich habe ja auch damals da schon gesagt, nee, würde ich nicht. Also gegen Abstiegsfavorit Aue jetzt hier dann irgendwie nur einen Punkt mitzunehmen, selbst eine Unterzahl finde ich irgendwie wenig. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Am Ende, so wie das Spiel lief, ist man natürlich glücklich mit dem Punkt. Aber wie es jetzt dazu kam, ist, glaube ich, trotzdem ausbaufähig, oder?
Ja, absolut. Also ich meine, das ist halt immer die Sache, Freude und Leid liegt dann im Fußball so nah beieinander. Und hätten wir diesen Lucky Punch in der Nachspielzeit nicht gehabt, dann wäre ich mega, mega, mega sauer wahrscheinlich. Einfach auf alles, auf den Spielverlauf, auf Julian Kügel, auf all, ja. Also, und am Ende ist es halt ein Torschuss, der dir das komplette Urteil irgendwie ändert. Aber so ist Fußball halt dann irgendwie.
Ja, ich finde trotzdem, müssen wir wahrscheinlich noch ein Stück tiefer einsteigen. Also lass uns mal das tatsächlich jetzt auch nochmal detailliert aufrollen, weil es gab ja auch strittige Situationen. Also man muss vielleicht an der Stelle sagen, alle, die uns jetzt hören, wir haben die meisten strittigen Situationen einmal auf dem Handy auf Magenta kurz anschauen können. Heißt, wir haben jetzt wahrscheinlich nicht das beste Bild über alle strittigen Situationen, aber ich meine, wir haben beide im Spiel gesagt, dieses 1-0 für uns, das darf nie im Leben zählen.
Ja, also eigentlich schon direkt als das Tor gefallen ist, haben wir uns jubelnd, aber auch sehr fragend irgendwie angeschaut. Also ich glaube, du hast den Schubser gesehen, ich habe eher das Handspiel gesehen. Also, und beides in Kombination war dann doch, dass man irgendwie auch vielleicht irgendwie berechtigte Proteste der Auer irgendwie zumindest verstehen kann.
Ja, und aber 2 Minuten später, ich weiß nicht, ausgleichende Gerechtigkeit kann man es in dem Fall, glaube ich, nicht nennen. Aber mit den Bildern im Stadion und mit den Bildern von einmal am Handy, wie siehst du die rote Karte gegen Kügel dann?
Boah, also wirklich jetzt nur einmal am Handy gesehen, von dem, wie ich es da bewerte, hätte ich gesagt, dass keine rote Karte ist. Aber es ist halt auch, ja, es ist schwierig zu sagen, ja, er braucht sich nicht wundern, weil wenn es keine rote Karte ist, ist es keine rote Karte. Aber es ist dumm, so hinzugehen aus meiner Sicht in der Situation, bei dem Spielstand, in dem Spiel an der Seitenauslinie. Und er kommt halt auf jeden Fall zu spät, also gelb ist es schon dann. Aber es ist halt keine offene Sohle, es ist kein schlimmes Foulspiel. Aber ja, ich glaube, es sieht halt in der Real-Life-Geschwindigkeit auch irgendwie schlimm aus, weil er schon mit Geschwindigkeit auch kommt. Weiß nicht, ich bin auf Urteile irgendwie vom Kicker und dritte Liga und so irgendwie gespannt. Aber ja, also ich glaube, es kann man schon als Fehlentscheidung zählen.
Ja, also ich habe im Spiel ja auch direkt gesagt, oh, gibt er da jetzt gelb oder direkt rot? Und du sagst, die Dynamik, die war halt krass. Also die war halt wirklich, wirklich hoch, diese Intensität in dem Moment. Aber ich finde genau auch in der Wiederholung siehst du halt auch, er trifft nicht das Standbein, er trifft nicht irgendwie hoch am Schienbein oder am Knöchel oder sowas. Es ist halt einfach zu spät, aber unglücklich. Ich finde, rot ist wirklich eine Fehlentscheidung. Vielleicht gibt es einen Kamerawinkel, der mich noch umentscheidet, aber ich würde sagen, es ist eine Fehlentscheidung. Und so hast du halt eine erste Halbzeit, die im Wesentlichen eigentlich durch 2 Fehlentscheidungen geprägt ist, weil unglaublich viel passiert ist ja nicht in dieser Halbzeit. Dann fällt ein Tor für uns, das es nie geben darf, und eine rote Karte gegen uns, die ich meine, auch nicht geben zu dürfen. Viel mehr passiert ist ja, meine ich, nicht, ne?
Nee, also ich hätte auch gesagt, es war schon auch ein kampfbetontes Spiel, aber auch, also die Linie vom Schiedsrichter auch relativ, ja, kleinlich, finde ich, in der ersten Halbzeit. Also da war irgendwie jeder Zusammenstoß im Mittelfeld auch irgendwie ein Foul. Deswegen, vielleicht wenn man das weiß, dann geht man vielleicht auch nicht so in diesen Zweikampf. Und ja, also ich würde auch sagen, ausgeglichenes Spiel. Ich glaube, wir haben das nicht schlecht gemacht. Aue, glaube ich, hatte einen Abschluss da von dem, weiß nicht, Rechtsverteidiger oder Rechtsaußen, irgendwie sowas. Und ich glaube, wir hatten auch eine Chance, wo Gustav Christensen den Ball dann irgendwie nicht trifft. Also, ja, kann auch unentschieden in die Pause gehen, aber wir haben halt dann die erste gute im Endeffekt für uns genutzt.
Ja. Ja. Grundsätzlich, vielleicht mal so gesagt, halt merkwürdige Atmosphäre in dem Spiel. 5500 Zuschauer, glaube ich, insgesamt. Aber ja, Aue durch Vorkommnisse in den letzten Wochen ohne Heimsupport. Und nein, also ich, Gästeblock für 19:30 am Sonntag eigentlich ganz okay vertreten, würde ich sagen. Aber natürlich ist auch nicht der Gradmesser, um jetzt da aus Next Gästel zu machen aus dem Spiel.
Ja, klar. Also ich glaube, aktive Fanszene ordentlich vertreten. Dass natürlich dann Sonntag 19:30 drumherum vielleicht nicht so viel ist wie Samstag 14 Uhr, auch okay. Aber ich glaube, für unsere Verhältnisse schon okay. Ich war schon auch insgesamt überrascht, finde ich, dass Aue ja nicht so aktiv in diesem Spiel war, wie man das vielleicht erwarten kann, wenn eine Mannschaft eigentlich liefern muss. Also ich hätte jetzt eigentlich eher damit gerechnet, dass die von Anfang an irgendwie auch Power machen. Klar, fehlende Supports hin oder her. Also ich hätte schon erwartet, dass die vielleicht auch da ein bisschen mehr Feuer reinbringen und dann auch die Zuschauer zumindest jetzt nicht den organisierten Support, aber halt den situativen Support ein bisschen mehr entfachen. Das war jetzt eigentlich für das relativ verhalten und hätte ich erwartet, dass man das vielleicht auch ein bisschen anders angeht aus Auer Sicht.
Ja, verständlich. Also ich fand auch, also ich hatte am Anfang das Gefühl, wir gehen es tatsächlich dafür ganz gut an in der ersten Halbzeit. Also mit hohem Pressing von Anfang an direkt. Das hat mir eigentlich ganz gut ausgesehen. Klar ändert die rote Karte natürlich alles. Also du hast jetzt dann mehr oder weniger noch den Vorteil, dass das eine rote Karte ist für deinen Stoßstürmer. Du bist 1-0 in Führung. Heißt, du musst nicht wechseln. Also wir haben ja de facto einfach dann ohne Stürmer weitergespielt. Wie siehst du ja, die taktische Ausrichtung danach? Also wie siehst du das Angehen dieser zweiten Halbzeit? Du hast ja auch im Spiel schon leichte Zweifel geäußert daran. Was hat dir jetzt daran nicht gefallen?
Boah, ich weiß gar nicht. Also einerseits, natürlich klar, wenn du dir raussuchen kannst, welchen deiner Spieler gibst du in Führung liegend mit einer roten Karte irgendwie ab, dann sagst du, ja klar, dann den offensivsten, ist ja klar. Aber Marco flüstert mir hier gerade den schlechtesten ins Ohr, nur damit das auch nochmal auf dem Ton ist. Aber es hat natürlich insofern schon auch geändert, bei Kügel schon auch gegen den Ball natürlich der Erste ist, der irgendwie anläuft. Und du hast es, finde ich, auch dann in den wenigen Entlastungsangriffen, die wir hatten, irgendwie halt auch gesehen, ja gut, also da laufen halt dann irgendwo Kostli und Christensen oder so irgendwo auf der Seite entlang, aber es ist auch gar keiner in der Mitte mehr, auf den du irgendwie flanken kannst. Also du hast halt schon gemerkt, dass ab Minute 1 nach dieser roten Karte eigentlich die Mannschaft gesagt hat, okay, wir fühlen uns am wohlsten, wenn wir in den tiefen Block stehen, was ja auch nicht verwerflich ist. Aber bei 60 Minuten Unterzahl war halt meines Erachtens irgendwie schon auch klar, dass du da Entlastung brauchst. Und die habe ich halt irgendwie vermisst. Also zweite Halbzeit, ich weiß nicht genau, wann dann die Umstellung kam, war dann ja irgendwann eine Fünferkette, in der Decker nach innen gerückt ist und Christensen Außenverteidiger gespielt hat. Wobei, als es uns aufgefallen ist, ist dann Decker rausgegangen und Fröde quasi in die Fünferkette gerückt. Also ich weiß nicht, wie lange das davor schon war. Aber ja, also da, also auch das hat ja lange eigentlich relativ gut funktioniert, würde ich sagen. Also Aue hat ja jetzt nicht die Chance im Minutentakt gehabt. Es war halt so ein gefühltes, ja, Einschnüren, Handball rund um den 16er gespielt. Aber ich glaube, das ist halt auch einkalkuliert. Und ich weiß auch aus Gesprächen mit der Mannschaft, dass sie sich da eigentlich relativ wohlfühlen. Das ist halt immer für den neutralen Betrachter, wirkt das halt immer so, als würde da schon Druck entstehen. Aber ich glaube gar nicht, dass die Mannschaft so unter Druck stand.
Ich finde tatsächlich in dem, also da sehe ich genauso. Ich habe da ehrlich gar keinen Druck gesehen, sondern du hast einfach gesehen, wie planlos, wie ideenlos Aue war. Und ist immer, also durch die Mitte hatten sie keine Chance zu gehen. Jeder Ball immer auf die rechte Offensivseite von Aue. Wieder Ball auf die rechte Offensivseite von Aue und wieder zurück. Wieder raus, wieder zurück. Also wir standen schon gut. Das Problem ist halt nur, dass wir in zwei Situationen nicht gut standen oder nicht reagiert, richtig gut reagiert haben. Und dann beides Mal auch über diese rechte Seite halt dann das Tor gefallen ist. Und das ist halt wieder so ein typisches, naja, nachher bist du immer schlauer. Also wir spielen halt 5-4-0 quasi, wie du so sagst, ohne jegliche Entlastung eigentlich nach vorne. Und du schaffst es, das schon gut wegzuverteidigen. Nur wenn du es halt 60 Minuten gut wegverteidigst und da trotzdem zwei Gegentore fängst, dann war es nicht richtig am Ende. Im Nachhinein. Und das ist... Also ich finde, sie haben es gut verteidigt, aber am Ende hat es einfach nicht funktioniert. Über die Zeit hinweg. Und was ich dann aber schadest finde eigentlich ist, als es dann 2-1 stand für Aue, dann ging ja plötzlich richtig was. Also hast du ja gesehen, klar bist du ein Mann weniger, aber da haben wir mal richtig, richtig Alarm gemacht zu 10 gegen Aue und sind ja dann zum Ausgleich gekommen und haben danach auch noch deutlich mehr vom Spiel gehabt als Aue, weiterhin zu 10.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, klar ist es auch, also ich glaube, wenn du das Sabrina sagen würdest, dann würde sie dir schon auch sagen, ja, aber also es gibt halt dann noch keinen Grund, in dem Moment in irgendein Risiko zu gehen. Und das machst du natürlich dann, wenn du einen irgendwie Offensiven nochmal irgendwie bringst, dann löst du halt im Defensivverbund irgendwas auf. Also es ist schon irgendwie verständlich, die Argumentation dann auch. Aber was ich noch sagen wollte, ist auf jeden Fall auch zu den Gegentoren. Ich meine, da haben wir jetzt keine Wiederholungen gesehen dazu. Aber also wenn ich mich richtig erinnere, dann ist es halt zweimal wieder jetzt die linke Abwehrseite gewesen. Und das war sie auch gefühlt schon einmal gegen Hoffenheim, ich meine zweimal gegen Essen. Also klar, vielleicht wenn da halt irgendwie auch Flanke um Flanke irgendwie reinsegelt, irgendwann geht es nicht mehr zu verteidigen oder so. Aber gefühlt, ja, erkennt man da zumindest irgendwie ein Muster, ohne jetzt das genau verglichen zu haben, analysiert zu haben. Ich meine, ich sitze am Steuer eines Fahrzeugs, aber...
Ja, ich fand das heute auf jeden Fall, also jetzt mal nur in dem heutigen Spiel schon wirklich sehr auffällig, wie man meinte. Also jede Bemühung, jede Idee, jeder Versuch gegen Aue über rechts, das kann ich ehrlich gesagt schlecht sagen, ob das an der Aufstellung der linken Offensivseite von Aue liegt oder eben halt auch an der vermeintlichen Schwachstelle in der Ingolstädter Vierer- oder Fünferkette. Nur... Andererseits muss man natürlich auch sagen, letzten Spiel hat Rosenlöcher gespielt, heute Rosenlöcher nicht gespielt. Also es ist jetzt schon auch nicht nur irgendwie dann irgendwie eine Personalie, das zieht sich dann irgendwie durch. Weil klar kannst du heute sagen, dein etatmäßiger Linksverteidiger fehlt, deswegen ist das wahrscheinlich irgendwo deine Schwachstelle. Aber wenn es in den letzten Spielen halt auch so war, ist es jetzt vielleicht eine Auszeichnung für die Rechtsverteidigerseite, kann man auch so sehen. Oder wir haben eine strukturelle Schwachstelle, jetzt kann ich aber ehrlich gesagt auch schwer bewerten.
Ja gut, also ob es eine Auszeichnung für die Rechtsverteidigerseite ist, weiß ich auch nicht, weil also erstens sah Hoppe gegen Osnabrück nicht gut aus und auch heute hat er sich jetzt nicht in allen Situationen mit Ruhm bekleckert, aber ja, vielleicht ist es auch zu hoch gegangen und es ist halt einfach Zufall, dass es alles über diese Seite kam, vor allem wenn halt da einfach, ich glaube, war Stefaniak dann wahrscheinlich auch auf rechts bei Aue, der ist halt auch einer der besten Spieler von denen, also ja, ist wie es ist, aber es ist natürlich schon noch, ich weiß nicht, wann ist das 1:1 gefallen, 48. Keine Ahnung. Also für das, dass wir alle in der Halbzeit gesagt haben, ja mal schauen, wie lange das gut geht, so lange ging es jetzt nicht gut.
Ja, das ist ja das, was ich meine. Also klar sah das über weite Strecken halt auch gut aus, wie du es wegverteidigst. Aber ja, kurz nach der Halbzeit schaffst du es nicht. Dann eben in der 80. Minute was schaffst du es halt auch nicht. Und am Ende ist es halt dann doch eine Willensleistung. Also das ist das, was du auch streichen kannst, einfach nur aus dem, was wir jetzt bei der Hinfahrt schon gesagt hatten. Also der Wille ist da, die Mentalität stimmt auf jeden Fall. Also dass da nach dem 2-1 nochmal so ein Druck ins Spiel kommt und du schaffst dir halt dieses 2-2 zu erzwingen. Vorher gab es noch zwei Situationen, die wir jetzt nicht wirklich auflösen konnten, die auf der anderen Seite des Spielfelds durchaus nach einem potenziellen Elfmeter für uns aussahen. Heißt, du hast da wirklich nochmal Alarm gemacht in Aue und das ist alle Ehren wert, aber am Ende ist es halt dann auch nur ein Punkt im 6-Punkte-Spiel.
Ja, auf jeden Fall, also unterstreiche ich voll, was du sagst mit der ja, Resilienz oder halt einfach auch Willenskraft oder ja auch Engagement. Und du hast ja auch gesehen, dass, was das Tor in der Nachspielzeit dann für die Mannschaft bedeutet hat. Der Jubel, die ganze Bank war mit dabei. Carlsen hat auch ordentlich provoziert, würde ich mal sagen, in die Heimkurve. Man könnte fast sagen, irgendwie, dass die unsere Spieler mehr in dieser Saison mehr vor dem Aue-Block gefeiert haben als vor dem FC-Block. Aber es zeigt einfach, dass die schon emotional auch dabei sind. Ihnen ist es nicht egal. Und große Wertschätzung im Endeffekt, da wieder zurückzukommen, weil so viel sprach da nicht mehr für uns. Andererseits, wenn du dir dann auch noch anschaust, was da ging, und ich glaube in der Nachspielzeit oder nach dem 2-2 ist dann nochmal irgendwie auch eine gute Kopfballchance nach einer Ecke. Die Elfer-Situation, keine Ahnung, auf den ersten Blick wahrscheinlich eher nicht, aber gestresst haben wir sie auf jeden Fall schon, und das, irgendwie ist es dann doch wieder auch, wie du sagst, ja, ärgerlich, dass es eigentlich dann halt vielleicht doch zwei verlorene Punkte am Ende irgendwie sind.
Ja, sind's. Also sind's natürlich. Kannst diese rote Karte ja nicht gerechtfertigen, aber andererseits muss man halt auch sagen, dass man beim direkten Konkurrenten auswärts ein Tor geschenkt bekommen, in Anführungszeichen geschenkt bekommen, und dass dann halt das Spiel aber danach so läuft, das ist halt aber auch symptomatisch dafür, wie es halt in der Saison halt auch läuft. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet, ja, also du bist ja nie chancenlos und du hast immer deine Chancen, die Spiele auch zu gewinnen, aber irgendwie schaffst du es halt dann doch immer, die Spiele auch nicht zu gewinnen, und das ist halt ein Problem. Und wir können ja jedes Spiel sagen, also wir haben, wie wir hinfahren, ja, okay, Viktoria Köln ist Viktoria Köln. Dann haben wir gegen Osnabrück und Essen gut gespielt, aber halt gegen den guten Gegner trotzdem nicht gewonnen. Gegen Hoffenheim haben wir es jetzt auch wieder geschafft. Und heute ist es dann wieder so ein Punkt, der sich dann einreiht in, ja, Willensleistung, gut gemacht, alles toll, wunderbar, aber du ziehst es halt trotzdem nicht über die 90 Minuten auf deine Seite. Und das ist, glaube ich, das, was uns halt irgendwie in diesem Jahr halt wehtut.
Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, wir haben uns ja in den letzten Jahren auch oft irgendwie dann darüber echauffiert, dass es halt dann quasi oft nur so Pünktchen sind, die wir irgendwie sammeln. Das würde ich jetzt eigentlich ja nicht sagen, sondern wir hatten da diese 3 Siege in Folge. Wir haben letzte Woche den Sieg geholt. Also im Grunde, du kannst dir eher so ein Spiel wie heute erlauben, dass du da dann nur einen Punkt holst. Vor allem, weil es ist ja nicht nur ein Punkt, sondern es ist ja vor allem auch keine 3 Punkte für Aue in dem Fall, wenn du dann halt einfach in der anderen Woche deine Heimspiele auch irgendwann mal gewinnst und so. Also ich würde es jetzt gar nicht so negativ sehen. Es bedeutet halt einfach nur, wir bleiben halt in dem Abstiegskampf mit dabei. Also da muss man der Realität halt auch einfach ins Auge schauen. Aber ich glaube, dieses Jahr geht es um nichts anderes, und wenn wir irgendwie da drin bleiben, dann ist es erstmal ein Erfolg, und das sollte man auch so sehen. Und ich glaube, wir nehmen das aber auch voll an. Deswegen passt es für mich.
Würde ich revidieren wollen, dass irgendwie drin zu bleiben ein Erfolg ist. Aber es ist das Minimalziel, das zu erreichen ist.
Ja, okay. Ja. Also ich habe es vor der Saison, und es ist dann, glaube ich, am Ende halt auch irgendwie wurscht, ob du irgendwie 12. oder 14. wirst. Also, und ich, mehr sehe ich einfach aktuell nicht.
Ja, ist ja legitim. Also, das wäre ja auch vermessen. Also jetzt in der Situation zu sagen, vor allem, wir sind übrigens wieder in Bayern, zwischendrin, kurze Durchsage. Ja, in der Situation zu sagen, vor allem nach den 3 Siegen, die wir hatten, die nicht gereicht haben, um uns ein Fahrwasser zu bekommen, bei dem du sagst, okay, jetzt läuft's, wo soll es auch herkommen? Also wo soll es jetzt in der aktuellen Situation herkommen, dass das nennenswert einstellig wird? Aber andererseits muss man natürlich auch sagen, wir haben eine Wintertransferphase vor uns und wir haben ganz klare Baustellen in dem Kader. Und das haben wir vielleicht, wenn wir jetzt mal das Spiel für heute abschließen wollen, vielleicht können wir da nochmal drüber reden, weil das haben wir auf der Hinfahrt so ein bisschen vergessen, würde ich fast sagen. Aber eigentlich ganz guter Tag heute gewesen dafür. Wir haben halt ganz, ganz klare Baustellen, und wir haben es ja eigentlich gerade schon besprochen. Also Linksverteidigung ist halt immer so eine Sache, wenn Rosenlöcher vor allem immer mal wieder irgendwie ausfällt. Christensen macht das okay, da auf der linken Schiene. Aber es ist jetzt nicht wirklich ein Backup als Linksverteidiger. Und ganz klar vorne ist halt, weil wir haben 3 zentrale Stürmer, die zusammen wie viele Tore gemacht haben? 2?
Ich glaube 2, ja. Und also vor allem ist es halt einfach eigentlich eine Offenbarung oder ein Offenbarungseid für die Kaderplanung, wenn du im Endeffekt sagst, Kügel startet und startet jetzt, glaube ich, schon das dritte oder vierte Spiel in Folge und war aber dafür einfach nicht eingeplant. In allen Ehren, was er irgendwie da vorne macht, aber also er ist halt nicht dafür geholt worden, auch nur annähernd diese Rolle als Startspieler irgendwie zu machen. Das kann im Moment die logische Wahl sein, aber es ist halt, also es ist jetzt auch nicht zu erwarten, dass er irgendwie hier genügend Tore schießt. Und diese zwei Dänen-Transfers, die hätten funktionieren können, aber ich glaube, es ist schon auch ein bisschen naiv gewesen, halt ja, im Endeffekt auf zwei Leute zu setzen, von denen du gar nicht weißt, wie sie auf dem Niveau performen können. Und das ist halt, muss man Stand jetzt sagen, definitiv nach hinten losgegangen. Anders kannst du dir auch nicht erklären, wie aktuell aufgestellt wird.
Ja, vielleicht auf zwei Mittelstürmer, von denen du nicht weißt, wie sie auf dem Niveau performen werden, und auf einen Mittelstürmer, von dem du leider weißt, wie er auf diesem Niveau maximal performen wird. Und das ist Julian Gügel. Also das war irgendwie von Anfang an klar, dass, wie du schon gesagt hast, es wird von Anfang an klar sein, dass der nicht unser Topstürmer wird. Und die anderen beiden machen es nicht. Und ich finde, was noch dazu kommt, ist, dass heute in dem Spiel jetzt Drakulic, der ja irgendwie gefühlt zwei Jahre in der Versenkung war, auf der Bank war und heute auch wieder dann quasi in dieser letzten Druckphase reinkommt, statt Borchers, statt Christensen. Die sind beide nicht mehr reingekommen, oder? Und das ist ja auch nochmal ein Zeichen. Also das ist ganz klar. Also spätestens heute, jetzt in der Situation, du spielst 60 Minuten ohne Stürmer, und wenn es dann irgendwie am Ende nochmal heiß wird und du alles in den Visu schmeißt, bringst du halt einen Drakulic, den du zwei Jahre lang nicht gesehen hast, statt deine beiden vermeintlichen Stürmertransfers. Und da ist halt die Frage, vielleicht ein bisschen vorgegriffen, aber haben wir da halt einen Hebel im Winter?
Ich meine, dass Fredrik Christensen ja auch nur ausgeliehen ist. Also ist vielleicht schon auch irgendwie eine Variante, dass man sagt, man kann eine Leihe vielleicht auch vorzeitig beenden und sich dadurch irgendwie vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen Gehaltsbudget freimachen, um nochmal irgendwo agieren zu können. Aber also es wird schon, so wie dieser Verein gerade finanziell agiert, bin ich schon gespannt, wie sehr wir uns strecken, um da nochmal wirklich nachzurüsten. Und ich meine, diese Fragestellung haben wir ja schon öfter gehabt. Also wen kriegst du denn im Winter, der dir dann wirklich auch auf dem Niveau so wirklich weiterhilft? Wird schon spannend. Also ja.
Definitiv, aber mal, wir können es mal provokant sagen, vielleicht ist es auch die letzte Chance für denjenigen, der den Kader plant hat, mal zu zeigen, dass da was passiert. Und dann doch mal irgendwie noch einen aus der Reserve zu holen, weil du hast es vorher mal schon gesagt, also es ist, wie es jetzt gerade läuft, wirklich ein Armutszeugnis dafür, wie dieser Kader geplant wurde. Wie die Mannschaft zusammenspielt, da habe ich ein paar Mal gesagt, also, dass da eine Einheit ist, das ist irgendwie sehr, sehr ersichtlich. Nur, dass da ganz klare Schwachstellen einfach in dieser Planung sind, das ist halt doppelt ersichtlich. Und vielleicht kommt dann irgendwie der Kopf nochmal aus der Schlinge im Winter, aber ich habe auch nicht die größte Hoffnung darauf, dass wir jetzt nochmal einen 10-Tore-Stürmer irgendwie im Winter holen.
Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal auch schon gesagt, ich weiß auch nicht, ob dieser Stürmer da vorne in der taktischen Ausrichtung, in dem System, der ist der die 10 Tore macht oder 15 Tore, weiß ich nicht, aber so wie es halt aktuell ist, dass wir zwei Stürmertore haben, ist halt, kann es halt auch nicht sein, und das ist genau das, was im Endeffekt ja fehlt und was dann irgendwie in der Chancenverwertung halt irgendwie resultiert, die jetzt nicht ideal ist.
10 Tore, 15 Tore, eine, es wäre schön, wenn ein Stürmer aus der 5 macht. Und da ist gerade keiner auf dem Weg von den Stürmern. Und ist es vielleicht noch ein bisschen hin, wie viele Spiele haben wir jetzt überhaupt noch bis Weihnachten? Zwei. Ich hoffe, inzwischen übrigens mal zwischendrin, der Regen ist nicht inzwischen lauter geworden als wir, weil das Wetter hat jetzt inzwischen nicht mehr so richtig Bock auf uns. Ich glaube, wir sind aber mehr oder weniger durch, oder? Ach nee, Quatsch. Martin. Die kulinarische Bewertung des Ausspiels fehlt ja noch. Scheiße. Leute, es tut uns wirklich leid. Jetzt haben wir das Ausspiel vorher schon abgeschlossen, ohne die kulinarische Bewertung zu machen. Also, das Gute vorweg. Es gab wieder den Nudeltopf. Ich hatte erst gedacht, kurz Angst, dass der Nudeltopf nicht mehr existiert. Dass er vielleicht irgendwie Sonntagabend nicht mehr vorrätig ist oder so Geschichten. Aber es gab den Nudeltopf.
Und ich muss wirklich sagen, es war wieder ein Fest zu sehen, wie viele Leute in diesem Block diesen Nudeltopf essen. Kulinarisch. Wie würdest du den jetzt bewerten heute, Martin? War der jetzt besser als die letzten 10, 15 Jahre oder hat sich da auch was verändert in Aue?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass der immer gleich schmeckt. Das, also, und Spoiler vorneweg, er schmeckt jetzt nicht gut. Also, der lebt von seinem Kult, das ist genauso, wie ich es vorher gesagt habe. Und das ist mir auch in einem oder anderen Gespräch irgendwie aufgefallen. Also, Leute, die irgendwie sagen, boah, geil, Nudeltopf. Und ich sage, ja, weißt du, wie der schmeckt? Nö, aber er ist doch überragend. So, nee, das hast du seit letztem Mal wieder vergessen. Also, so gut ist er nämlich gar nicht. Und mein Argument wäre, glaube ich, ist auch, glaube ich, dadurch zu untermauern, dass am Ende dieses Spiels reihenweise die Nudeltöpfe da irgendwie noch halb voll irgendwo im Block gestanden sind. Also es ist auch ordentlich große Portion, kann man schon auch nichts sagen. Aber also, es gibt schon Besseres.
Es ist wirklich, also alle Leute, die noch keinen Nudeltopf in Aue gegessen haben, macht es mal, aber macht es nicht mehrfach. Also ich weiß ja auch nicht, warum ich das jetzt öfter mache immer. Er kostet 6 Euro inzwischen, ist auch eine Ansage, aber das ist auch eine Portion, da kannst du auch mehrere Tage von zehren. Also das ist schon wirklich eine Schüssel voll, relativ geschmacklose Nudeln mit Tomatensauce und so ein Stückchen Leberkäse ist da drin.
Ja, und dieser Aldi Reibekäse da noch oben drauf. Ja.
Das Schöne an dem Aldi Reibekäse oben drauf ist, dass du dir da drüber machst in der Erwartung, dass der schmilzt. Aber irgendwie ist die Soße oben überhaupt nicht heiß genug, dass er schmelzen kann, aber unten ist es so heiß, dass du den Mund verbrennst. Also es ist einfach ein Gesamtkunstwerk weiterhin, dieser Nudeltopf. Und deswegen auf jeden Fall jedes Mal allein schon eine Fahrt wert. Was mir jetzt gerade noch einfällt, was mir aufgeregt hat, ist 18 Euro Eintritt für Aue Stehplatz. Boah, ist schon hart, oder?
Ja, also ich meine, wir werden alt, das sage ich nicht zum ersten Mal, aber ich erinnere mich, glaube ich, dass ich mal in Aue 7 Euro Eintritt gezahlt habe oder so.
Ich meine, wir haben irgendwann mal 16 Euro oder sowas auswärts in Aalen bezahlt und haben echt gedacht, das geht gar nicht mehr. Aber ich glaube, die Inflation schlägt auch im Erzgebirge zu. Und irgendwie müssen ja die neuen Fahnen auch finanziert werden. Deswegen bin ich da offen, jetzt heute 18 Euro für den Eintritt bezahlt zu werden. Ja, aber ansonsten hätte ich jetzt gesagt eigentlich, Martin, wir fahren jetzt hier entspannt noch durch den Regen und erzählen jetzt nicht mehr so viel Schwachsinn heute, oder?
Nee, ich möchte aber noch die letzten Minuten hier nutzen und noch darauf hinzuweisen, dass beim Heimspiel gegen 60 im Anschluss ein Weihnachtsmarkt der Südtribüne hinter der Südtribüne stattfindet. Also von Fans für Fans und mit dem ein oder anderen Highlight, also schaut doch gern vorbei. Ich glaube, Marco ist bestimmt auch dabei. Ich werde auch da sein.
Ich bin auch dabei. Wäre schön, wenn nicht allzu viele 60er kommen. Das wäre klasse. In diesem Sinne, Leute, also wir hoffen, dass das heute audiotechnisch besser war als letztes Mal. Wir sind eigentlich halbwegs positiv gestimmt. Wir haben ungefähr 42 Mal zwischendurch Audio gecheckt. Ich glaube, es ist klar, dass wir es nicht hinbekommen werden, komplett ohne Hintergrundgeräusche mit dem Auto irgendwo hinzufahren und Podcast aufzunehmen.
Bei Regen.
Genau, bei einem Wolkenbruch ohnegleichen hier auf Höhe Hof. Aber ich hoffe, oder wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen und man hat uns diesmal akustisch auch vernehmen können. Und dann hören wir uns, denke ich, wahrscheinlich in der Winterpause wieder.
Jo, macht's gut.
Bis dann, servus. Ja.